Bevor ich aber für die Erwachsenen hier das Thema mache, würde ich gerne für die Kinder eine Geschichte erzählen. Habt ihr das so, dass die Kinder dann nach vorne kommen? Dann lade ich alle Kinder ein, hier nach vorne zu kommen. Schön, dass ihr da seid. Kinder sind ein sehr wichtiger Teil der Gemeinde. Ihr gehört zur Gemeinde dazu. Schön, dass ihr da seid. Und ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen von einer Missionarin aus China. Und zwar hieß die Elisabeth Seiler. Also hat jetzt nichts mit eurem Prediger zu tun, dem aktuellen. Aber sie hatte den gleichen Nachnamen, Elisabeth Seiler. Und diese Elisabeth war nach langen Kämpfen und Dingen, ging sie nach China, um dort den Menschen von Jesus zu erzählen. Wisst ihr, wo China liegt? Ja. Asien, genau. Da leben ganz viele Menschen und ganz viele Menschen, die noch nie etwas von Gott gehört haben, von Jesus gehört haben. Und deshalb wollte die Elisabeth dorthin gehen und hat dort angefangen in einem Dorf, im Vergleich zu Bamberg war das ein Dorf, dort den Menschen von Jesus zu erzählen und ihnen die Liebe Gottes weiterzugeben. Und diese Geschichte, die ich euch erzähle, handelt eben von so einem Tag. Es war sehr heiß und die Elisabeth hatte alle Frauen des Dorfes in das Bürgerhaus eingeladen. Dort hat sie Versammlungen abgehalten. Vielleicht war der Raum so ungefähr so groß wie eure Gemeinde hier. Und dort wollte sie ihnen von Jesus erzählen. Und dort wollte sie ihnen auch sie aufrufen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Und so hat sie angefangen. Der Raum war voll, ganz gepackt voll mit Frauen aus dem Dorf. Und so hat sie angefangen in der Sprache, die die Frauen verstehen. Wisst ihr, welche Sprache man in China spricht? Chinesisch. Ja, Chinesisch. Mandarin heißt diese Sprache. Also so ähnlich wie Mandarine. Mandarin, Chinesisch, hat sie gelernt und hat dann in der Sprache von den Frauen hat sie gesprochen. Und hat erzählt von einem Erlösungsplan, wie die Welt geschaffen wurde und von dem Sündenfall, all diese Dinge, die ihr schon auch aus der Kindersabbatschule oder aus der Kinderbibel kennt. Und dann kam sie auch zu dem Punkt, wo sie erzählt hat, dass Jesus für die Frauen gestorben ist, dass er die Schuld auf sich genommen hat und dass sie ihr Leben ihm anvertrauen sollen. Und hat sie aufgerufen, gebt Jesus euer Leben, nehmt das Angebot von Jesus an. Und die Frauen, weiß nicht, wer von euch geht schon in die Schule? Okay, die meisten. Die Frauen, die haben das so gemacht wie die Schüler in der Schule. Wenn der Lehrer eine Frage stellt, was machen die Schüler? Sich melden?
Ja, sie melden sich und dann, wenn der Lehrer sie aufruft, dann antworten sie auf die Frage.
Okay, das ist ein vorbildlicher Schüler, wenn sie sich melden und dann auf die Frage antworten. Ich habe das so erlebt, als ich Schüler war. Wenn der Lehrer irgendeine Frage gestellt hat, habe ich schnell nach unten geschaut und habe gehofft, dass der Lehrer mich nicht dran nimmt. Und so haben das auch die Frauen gemacht. Die Elisabeth hat dort gepredigt von dem Evangelium, von Jesus und die Frauen haben alle nach unten geschaut. Oh, was will die uns erzählen? Und keine Rührung, sie haben mich nicht gerührt. Alle nach unten geschaut auf den Boden, so als hätten sie es gar nicht gehört. Und dann hat Elisabeth gedacht, Mensch, was mache ich denn jetzt? Und dann hat sie nochmal angefangen, von Jesus zu erzählen und von der Liebe Gottes und von all dem, was Gott für uns getan hat. Und hat sie aufgerufen und gesagt, kommt nach vorne, kommt, übergebt euer Leben Jesus, kommt. Und die haben nach unten geschaut. Und dann hat sie noch ein drittes Mal angefangen und hat nochmal gerufen, kommt. Übergebt euer Leben, Jesus, kommt. Und indem sie so rief, kommt, kam ihre Katze. Und zwar stand die Tür auf, weil es so heiß war. Und dann kam die Katze von der Elisabeth, die hatte eine Katze gegen die Ratten, kam die Katze den Mittelgang entlang gelaufen, trippelte nach vorne zu Elisabeth, sprang auf das Rednerpult, auf den Tisch und hat die Elisabeth angeschaut und hat gesagt, miau! Und die Frauen, die Chinesinnen, die dort waren, die haben sich angeschaut und haben gesagt, was? Die Katze von der Elisabeth hat auf sie gehört. Sie hat gerufen, komm, und sie ist gekommen. Und sie haben angefangen zu tuscheln. Und das hatte Elisabeth gemerkt. Und dann hat sie zu der Katze ganz laut gesagt, liebe Katze, heute habe ich gar nicht dich gemeint. Ich habe gerufen, komm, und du bist gekommen. Das war sehr gut. Du hast auf meine Stimme gehört. Vielen Dank, aber ich habe dich jetzt gar nicht gemeint. Du kannst wieder nach Hause gehen. Und was macht die Katze? Springt runter und läuft wieder nach Hause. Und die Frauen haben sich gedacht, was? Das gibt's doch nicht. Wir lassen uns doch nicht von der Katze, von der Missionarin hier vorführen. Die hört auf die Stimme der Missionarin und wir nicht. Und eine Frau ist aufgestanden und gesagt, ja, ich will mein Leben Jesus übergeben. Ich komme nach vorne. So wie die Katze von der Missionarin. Und dann ist die nächste aufgestanden. Und viele Frauen haben an diesem Tag ihr Leben Jesus gegeben. Und die Elisabeth war so glücklich, dass die Katze genau im richtigen Moment von Gott geschickt wurde, dass die Frauen gesehen haben, wow, auch wir können kommen, auch wir sollen unser Herz Jesus geben. Und das zeigt mir, dass Gott durch kleine Dinge Großes bewirken kann. Und auch durch euch, wenn ihr vielleicht auch noch klein seid oder euch klein fühlt, wenn ihr Gott treu seid, kann Gott auch durch euch Menschenherzen verändern und Menschen helfen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Und was glaubt ihr, was die Elisabeth mit der Katze gemacht hat, nachdem sie nach Hause gekommen ist? Hat sie sie ausgeschimpft? Nein, natürlich nicht. Ja. Sie hat sich auf jeden Fall bedankt, und zwar hat sie sich bedankt bei ihr mit einem großen Fisch. Das mochte die Katze lieben Fischen, das wusste die Elisabeth. Und dann hat sie ihr einen großen Leckerbissen gegeben, einen großen Fisch, und hat gesagt, vielen Dank, dass du heute auf mich gehört hast. Hier, das ist als Belohnung. Und so kann Gott durch kleine Dinge, auch durch euch, Großes bewirken. Das war eure Kindergeschichte. Jetzt dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen. Gestern Abend, für alle, die nicht da waren, haben wir uns darüber Gedanken gemacht, was kann ich persönlich tun, um mich auf die Evangelisation vorzubereiten? Was kann ich mit einbringen? Wie kann ich Schritte gehen im Vorfeld der Evangelisation, dieser Veranstaltung, dass Gott wirken kann, dass Gott kraftvoll wirken kann, auch durch mich, durch unsere Gemeinde. Und wir hatten uns diese 6 Punkte angeschaut. Diese 6 Punkte. Intensiviere deine Beziehung zu Jesus und nimm ihn radikal beim Wort. Das heißt, dass ich mir mehr Zeit nehme für ihn, für sein Wort im Gebet, mich von ihm beeindrucken lasse, immer mehr von ihm umgestalten lasse in der Begegnung mit ihm. Das zweite, bitte den Herrn um Arbeiter in seiner Ernte und sei bereit, dass er auch durch dich dieses Gebet erfüllen kann. Ihr kennt dieses Gebetsanliegen von Jesus, wo er sagt, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Und Wir haben gesagt, wenn ich das bete, wenn ich dieses Gebetsanliegen von Jesus aufgreife, dann soll ich natürlich auch bereit sein, selbst Antwort auf dieses Gebet zu sein. Also es macht wenig Sinn, wenn ich dieses Gebet bitte und sage, bitte sende Arbeiter in der Ernte, aber nicht mich. Ja, nein, es wächst in mir dann auch diese Bereitschaft, selbst in das Erntefeld Gottes hineinzugehen. Und wir haben gesehen, dass es auch in Bamberg viele Menschen gibt, die auf der Suche sind. Dann dritten Punkt, räume alles aus deinem Leben, was das Wirken Gottes durch dich und die Gemeinde behindert. Wir haben uns angeschaut, dass es Dinge geben kann, die den Kanal des Gottes verstopfen können, wo ich an Sünden festhalte, wo ich unversöhnlich bin, wo ich neidisch bin, zornig, Groll innerlich hege, dass ich das ablege, dass ich es zu Gott bringe, dass ich das bereinige und mit Gott und auch mit den Mitmenschen das in Ordnung bringe, wo es in Ordnung zu bringen geht. Den vierten Punkt, lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Da werden wir gleich in der Predigt noch einige Gedanken dazu uns machen. Und dann der fünfte, vereine dich mit deinen Geschwistern im Gebet. Gebet ist eine der wichtigsten Dinge, die wir als Christen, als Nachfolger von Jesus praktizieren können. Das, was Jesus uns mitgegeben hat, als ein Instrument, um mit ihm zusammenzuarbeiten in der Errettung von anderen Menschen. Und der sechste Punkt, nimm den Platz ein, den Gott für dich vorgesehen hat. Und wir hatten dieses Zitat uns angeschaut, wo Ellen White sagt, jedes Kind Gottes sollte sich als ein Glied einer Kette fühlen, die vom Himmel auf die Erde herabreicht, um Menschen zu retten. Das ist unsere Berufung, das ist unsere Aufgabe. Und wir wollen uns jetzt mit diesem vierten Punkt ein bisschen mehr auseinandersetzen, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wie geht das? Wie kann ich ein Leben führen? Wie kann ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Ein Leben, das Gott für uns vorgesehen hat. Schlagen wir zunächst auf Lukas 24, Vers 45 bis 53. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei, weil ich werde nicht alle Texte hier auf der Leinwand haben. Ich möchte gerne, dass ihr eure Bibeln mit aufschlagt. Habt ihr Gästebibeln hier in Bamberg? Ich meine, habt ihr Bibeln, die ihr Gästen zur Verfügung stellen könnt? Weil dann verteilt sie doch für die, die keine Bibeln da haben. Also auch wenn ihr jetzt keine Gäste seid, es ist mir wichtig, dass wir gemeinsam die Bibel studieren. Und nicht, dass ihr nur einfach da sitzt und zuhört, sondern hier vorne zum Beispiel meine jungen Brüder, die haben keine Bibel dabei, könnt auch mit aufschlagen. Es ist wichtig, das Wort Gottes zu öffnen. Und das ist übrigens auch während der Evangelisation so. Also wenn wir hier dann zusammen sind und Gäste da sind, dann werdet ihr beobachtet werden. Und wenn die Gäste, eure Freunde, sehen, dass ihr hier sitzt und nicht die Bibel öffnet, was erwartet ihr dann von ihnen? Dann, das werden sie genauso machen. Ihr seid ihre Vorbilder. Das heißt, wenn ihr nicht das Wort Gottes wichtig nehmt, dann werden sie es auch nicht tun. Also Lukas, Kapitel 45, und dort, Entschuldigung, Lukas 24. Lukas hat gar keine 45 Kapitel. Lukas 24, letztes Kapitel und dort Vers 45 bis 53. Die Situation ist die, Jesus ist von den Toten auferstanden, er ist gekreuzigt worden, ist von den Toten auferstanden und jetzt erscheint er seinen Jüngern und gibt ihnen einen besonderen Auftrag mit auf den Weg. Jesus öffnete seinen Jüngern das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden und sprach zu ihnen: So steht es geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Ihr aber seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Ihr aber bleibt in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Jesus spricht hier von einer Verheißung des Vaters. Er sagt, ich werde diese Verheißung auf euch hinabsenden. Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann nimmt er Abschied von ihnen, er wird aufgenommen, er fährt in den Himmel zurück, Vers 51. Sie beten ihn noch einmal an und dann kehren sie zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Jetzt bitte eine Preisfrage, warum sind sie nach Jerusalem mit großer Freude zurückgekehrt? Also ich meine, bitte? Sie hatten eine Hoffnung, ja. Aber ich meine, wenn ihr euch verabschiedet von euren Verwandten, die dann wieder 500 Kilometer wegfahren, freut ihr euch dann? Nein, obwohl ihr die Hoffnung habt, sie wiederzusehen, oder? Abschied ist immer nicht, ist etwas, was nicht so sich so gut anfühlt, normalerweise, wenn man die Leute zumindest mag und liebt. Ja? Wenn man sie nicht mag, dann ist der Abschied gut. Aber bei Jesus und seinen Jüngern, die waren so eng miteinander verbunden, sie waren 3,5 Jahre mit ihm unterwegs, haben alles mit ihm geteilt und jetzt ist er weg, ihr bester Freund, ihr Herr und Heiland, und sie freuen sich. Da steht ja nicht nur, sie gingen zurück mit Freude, sondern sie gingen nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Also es wird extra betont, sie haben sich gefreut. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass Jesus hier sagt, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr seid nicht allein, ihr bleibt nicht allein. Und von dieser Verheißung erfahren wir auch in diesen Texten. Wenn er die mit aufschlagt, Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Lukas ist ja der Autor sowohl des Lukas-Evangeliums als auch der Apostelgeschichte. Und eigentlich ist die Apostelgeschichte so die Fortführung des Lukas-Evangeliums. Apostelgeschichte 1, Vers 4 und 5. Als er, also Jesus, mit seinen Jüngern zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also Jesus öffnet ihnen den Blick für das, was er mit ihnen vorhat, für die Verkündigung des Evangeliums, dass es etwas zu tun gibt, auch wenn er weg ist, dass sie seinen Auftrag weiterführen sollen. Und sie wissen um diese Verheißung, dass der Heilige Geist kommen wird, dass er auf sie kommen wird. Und dann in Kapitel 2, Vers 32 und 33, aus der Predigt von Petrus, wo er das auch nochmal betont. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was er jetzt seht und hört. Also die Verheißung war, der Heilige Geist wird kommen. Ihr werdet Kraft empfangen, so wie es dann in Kapitel 1, Vers 8 steht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Das war der Auftrag, den Jesus gegeben hat. Und er sagt, ich lasse euch nicht allein. Ihr braucht es nicht durch eure eigene Anstrengung, nicht durch eure eigene Kraft zu tun, sondern der Heilige Geist wird kommen. Er wird euch erfüllen. Das war die Verheißung. Und deshalb sind die Jünger voller Freude nach Jerusalem zurückgekehrt, weil sie wussten, da kommt noch was. Eine besondere Gabe, eine besondere Verheißung, die in Erfüllung gehen wird. Und dann kommt Pfingsten, wo der Heilige Geist kommt. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 38 und 39, die Menschen kommen dann zu ihnen, es geht ihnen durchs Herz, die Verkündigung, sie bekehren sich und dann fragen sie, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann Vers 38 und 39, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wem gilt die Verheißung? Ja, euch. Zu wem spricht er da? Zu den Juden. Genau, also die, die dort zuhören, die dort zusammengekommen sind, um zu sehen, was ist das da, was da passiert. Zu denen spricht er jetzt. Euch und euren Kindern. Das ist die zweite Gruppe, also nicht nur denen, die jetzt da leben, sondern auch euren Kindern gilt diese Verheißung. Und?
Alle, die ferne sind.
Alle, die ferne sind. Wer ist das denn? Genau, die Heiden, die noch nicht bekehrt sind. Wir. Wir sind keine Juden, oder? Dann gilt diese Verheißung, gilt sie auch uns? Dankeschön. Ja, sie gilt uns. Diese Verheißung gilt auch uns. Das macht Jesus ganz deutlich. Als er sagt, es kommt diese Verheißung, der Heilige Geist wird kommen, Pfingsten wird kommen, ihr werdet Kraft empfangen, um das Evangelium in der ganzen Welt zu verkündigen, überall, wo ihr seid, in eurer Familie, in eurer Nachbarschaft, in der weiteren Umgebung und bis ans Ende der Welt. Ihr werdet Kraft empfangen. Und diese Verheißung, haben wir gelesen, gilt nicht nur den Zuhörern von Jesus damals und ihren Kindern, sondern allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Also wenn ich mich von dem Herrn hinzurufen lasse, wenn ich mich bekehre, wenn ich Christ werde, wenn ich ein Nachfolger von Jesus werde, dann gilt diese Verheißung auch mir und dir. Ist das, ich meine, können wir das so abtun und sagen, ja, schön, nett. Das ist Wahnsinn, versteht ihr? Vorhin haben wir gesungen, welch Glück ist es, erlöst zu sein. Und lasst uns als Erlöste das Wort Gottes aufnehmen. Und das realisieren, was es bedeutet für uns. Lesen wir Johannes 14, Vers 16 bis 19. Johannes 14, Johannes 14, Vers 16 bis 19. Dort sagt Jesus, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Jesus sagt, lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich werde euch diesen Beistand senden, den Geist der Wahrheit, den nur die empfangen können, die Nachfolger von Jesus sind. Aber es ist essentiell, es ist lebensnotwendig, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, um ein Leben als Christ zu führen, als Nachfolger zu führen, das wirklich siegreich ist. Versteht ihr, Es gibt essentielle Aminosäuren. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, diesen Ausdruck. Also es gibt essentielle Aminosäuren, das heißt, Aminosäuren sind Bestandteile, die der Körper braucht, um Eiweiße herzustellen, damit der Körper richtig funktioniert. Und es gibt essentielle, das heißt, die kann der menschliche Körper nicht alleine herstellen. Die müssen von außen zugeführt werden. Ansonsten wird der Mensch krank, wenn er einen Mangel an essentiellen Aminosäuren hat. Und genauso ist es im geistlichen Bereich. Ich brauche die Fülle des Heiligen Geistes in meinem Leben als Nachfolger von Christus, sonst werde ich geistlich krank. Ich werde eine Mangelerscheinung an den Tag legen, die sich in unterschiedlicher Weise auswirken kann. Deshalb ist es so wichtig, dieses Thema, sich damit zu beschäftigen. Wie lebe ich mit dem Heiligen Geist? Wie werde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt? Ellen White schreibt hier in dem Buch Schritte zu Jesus, dass ich übrigens jedem immer wieder empfehle, es immer und immer und immer wieder zu lesen. Schritte zu Jesus im Englischen, Steps to Christ. Das ist so wertvoll, dieses Büchlein. Ich lese es immer wieder, auch mit meinen Studenten. Und ich entdecke immer wieder neue Sachen. Es stärkt mich so sehr. Und sie schreibt dort, von da an, also von der Himmelfahrt von Jesus, von da an sollte Jesus durch den Geist beständig in den Herzen seiner Kinder wohnen. Sie war nun enger mit ihm verbunden als zu der Zeit, wo er persönlich bei ihnen war. Das Licht, die Liebe und die Kraft des innewohnenden Christus strahlte durch sie hindurch. Alles, was Christus für die Jünger war, möchte er auch heute für seine Kinder sein. Denn in seinem letzten Gebet mit der kleinen Jüngerschar um sich versammelt, sagte er, ich bitte nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Also, wodurch wurde das Zeugnis der ersten Jünger glaubhaft? Dadurch, dass sie so gut predigen konnten, dadurch, dass sie so tolle Worte gewählt haben, dadurch, dass sie Wunder wirken konnten, das Licht, die Liebe und die Kraft des innewohnenden Christus strahlte so durch sie hindurch. Versteht ihr, wenn ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, als sein Nachfolger, was strahlt dann denn durch mich hindurch? Mein eigenes Ich. Aber wenn der Heilige Geist in mir wohnt, Jesus durch den Heiligen Geist in mir wohnt, dann strahlt sein Licht, seine Liebe, seine Kraft durch mich hindurch. Dann merken die Menschen, mit diesem Menschen ist irgendetwas anders. Der hat eine Kraft, der hat eine Liebe, der hat eine Atmosphäre um sich herum. Woher kommt das? Alles, was Christus für die Jünger war, möchte auch heute für seine Kinder sein. Für dich und für mich. Diese Verheißung gilt für dich und für mich. Und ich finde es faszinierend, dass jetzt, in dieser Zeit, in der wir leben, Jesus enger mit uns verbunden sein kann, als zur damaligen Zeit, als er sichtbar bei seinen Jüngern war. Glauben wir das? Manchmal höre ich so Menschen, die sagen, ja, wäre ich damals nur da gewesen, so am See Genezareth. Und der wunderbare Fischzug und Jesus macht Wunder und ich beobachte das alles und ich kann ihn anfassen und ich kann mit ihm reden und ihm so wirklich von Mensch zu Mensch begegnen, meinem Erlöser. Ich kann ihn sehen, ich kann ihn wahrnehmen. Und Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Auch im Johannesevangelium zu seinen Jüngern. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt nicht der Tröster zu euch. Also er sagt, jetzt, wo ich durch den Heiligen Geist dir nahe kommen kann, kann ich viel enger mit dir verbunden sein, weil ich jetzt nicht nur so von Mensch zu Mensch, sondern jetzt lebe ich in dir. Ich will in dir leben. Hört sich das zu, weiß ich nicht, hört sich ziemlich gefährlich an, oder? So. Jesus in mir, der Heilige Geist. Das hört sich so extrem an. Es ist auch extrem. Es ist extrem gut, wenn der Heilige Geist in uns ist, wenn wir erfüllt sind mit der ganzen Gottesfülle. Also diese Verheißung macht den Unterschied. Die Fülle des Heiligen Geistes macht den Unterschied im Leben und Zeugnis des Christen. Ohne den Heiligen Geist habe ich keine Heilsgewissheit. Wir werden jetzt nicht die Texte im Einzelnen anschauen, ihr könnt es euch aufschreiben, weil sonst wird es zu lange dauern. Obwohl, wir haben ja heute Zeit, Potluck zusammen. Also keiner muss schnell zum Mittagessen nach Hause gehen und die Suppe wärmen. Also, ohne den Heiligen Geist habe ich keine Heilsgewissheit. Ohne den Heiligen Geist wird es in meinem Leben keine Charakterveränderung geben. Galater 5, 22 kennen wir, oder viele zumindest, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut, Treue, Keuschheit. Es müssen 9 sein. Das wirkt der Heilige Geist in meinem Leben. Wenn ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bin, wird sich in meinem Leben nichts verändern, keine Charakterveränderung. Ohne den Heiligen Geist habe ich auch kein kraftvolles Zeugnis, keine Kraft, Menschen zu Jesus zu führen. Ohne den Heiligen Geist habe ich keine Liebe zu den Verlorenen. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn ich keine Liebe zu den verlorenen Menschen empfinde, wenn sie mir gleichgültig sind, dann könnte es daran liegen, dass ich nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bin. Lesen wir Epheser 5, Vers 18. Und ich lade euch ein, es mit aufzuschlagen. Epheser 5, Vers 18. So heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Das ist eine Aufforderung. Und meistens zitieren wir diesen Text, von diesem Text nur den ersten Teil. Wenn wir in der Bibelstunde mit Menschen im Gespräch sind, sagen, schau, kein Alkohol, hier steht es in der Bibel, ist ein Befehl. Aber den zweiten Teil, was ist damit? Hier gibt es 2 Befehle. Und der erste Befehl heißt, berauscht euch nicht mit Wein. Der zweite, werdet voll Geistes. Im Griechischen ist da eine Form, die das etwas Andauerndes ausdrückt. Also nicht, ja, vor 30 Jahren wurde ich mal mit dem Heiligen Geist erfüllt, damals. Da war alles noch gut. Sondern das ist etwas Beständiges. Man müsste eigentlich vom Griechischen her diesen Text so übersetzen, lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen. Also das ist keine punktuelle Erfahrung, sondern jeden Tag. Ich stelle mich unter die Herrschaft des Heiligen Geistes. Und wichtig ist, das ist keine Option für die Superfrommen. So Christsein XXL. Ich bin halt nur Christ S, small version. Und irgendwie schlängel ich mich da schon durch. Das wird schon werden. Sondern das gilt für alle. Dieser Befehl, diese Aufforderung. Lasst euch beständig mit dem Heiligen Geist erfüllen, weil es lebensnotwendig ist. Ohne den Heiligen Geist, ohne die Fülle des Heiligen Geistes, werde ich das Ziel meines Lebens nicht erreichen. Und wie es auf dieser Folie aufgeführt ist, es gibt sicherlich noch mehr Punkte, ohne den Heiligen Geist habe ich keine Heilsgewissheit, keine Freude als Christ. Ohne den Heiligen Geist stelle ich mir immer wieder die Frage, bin ich jetzt erlöst oder bin ich nicht erlöst? Habe ich es schon geschafft? Darf ich Erlösungsgewissheit haben, all diese Dinge? Bin ich ein Kind Gottes oder bin ich es nicht? Der Heilige Geist gibt Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Ohne den Heiligen Geist bin ich meinen Charakterschwächen hilflos ausgeliefert. Ohne den Heiligen Geist kann ich Mission und Evangelisation vergessen. Es wird nur Stümperwerk. Also kommen wir dieser Aufforderung nach. Lebst du in der Fülle des Heiligen Geistes? Und das auch in Gedanken, in der Vorbereitung für die Evangelisation. Und Evangelisation ist nicht diese Woche, wo wir hier dann zusammen sind und eine Vortragsreihe haben. Evangelisation ist ein Lebensstil, ist jetzt schon, soll jetzt Bestandteil meines normalen Lebens sein. Wenn Jesus durch den Heiligen Geist in mir lebt, dann möchte ich gerne, dass meine Nachbarn gerettet werden. Dann möchte ich gerne, dass meine Studienkollegen gerettet werden. Dann suche ich Wege, um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Dann suche ich Wege, um ihnen von meinem Glauben zu erzählen. Stück für Stück ihnen sie zu führen. Dann suche ich Wege, ihnen Gutes zu tun, so wie Jesus das machte. Heute nach dem Potluck werden wir uns das anschauen. Die Methode von Jesus. Wie ist Jesus mit den Menschen umgegangen? Also, wir sind aufgefordert, diese Gabe, diese Verheißung, die Gott uns gibt, in Anspruch zu nehmen und darin zu leben. Und oftmals versuchen wir leider, ein Leben zu führen ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht aus Unkenntnis, dass wir uns noch nie wirklich damit beschäftigt haben, mit diesem Thema, mit dieser Thematik. Dass wir nicht genau wissen, wie funktioniert das, was verbirgt sich eigentlich dahinter. Vielleicht hat auch mangelnde Hingabe damit zu tun. Dass wir Angst haben, dass Gott uns etwas wegnehmen könnte, was wir eigentlich nicht loslassen wollen. Dass wir so sehr unser bequemes Leben lieben und sich alles so in unserem Leben um die Erfüllung unserer Wünsche dreht, dass wir sagen, wenn ich jetzt diesen Schritt ganz gehe, wenn ich mein Leben ganz Jesus gebe, was passiert denn dann mit mir? Am Ende macht er mit mir etwas, was ich gar nicht will. Ich habe mal mit einem jungen Mann gesprochen, der auch in einem adventistischen christlichen Elternhaus aufgewachsen ist. Sein Vater war Prediger sogar. Und er hat in der Jugendarbeit mitgearbeitet, er war aktiv, hat sich eingesetzt, aber er war nicht getauft. Er hat diesen letzten Schritt der Hingabe, der Übergabe des Lebens an Gott, ist er nicht gegangen. Und eines Tages waren wir zusammen im Auto, alleine, und dann habe ich ihn gefragt, was hält dich eigentlich zurück? Was hält dich ab davon, diesen Schritt zu gehen, ganz Gott dein Leben zu weihen? Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, wenn ich mein Leben ganz Jesus gebe, dann, ich weiß nicht, was er mit mir vorhat. Und am Ende schickt er mich als Missionar nach Afrika. Und es ist das Letzte, was ich will. Hat er Angst davor gehabt, dass Gott mit ihm etwas macht, was er eigentlich nicht will. Und wir haben dann viel darüber geredet, dass es eigentlich ein falsches Gottesbild ist. Dass Gott ja nur das Beste für uns will. Dass er uns dazu führen möchte, dass wir ein Segen sind, dass wir selber Segen erfahren, dass unser Leben wirklich sich entfalten kann, so wie er das gerne möchte. Und dass er uns kennt durch und durch und uns liebt und uns führen möchte. Und Jahre später ist er dann getauft worden. Und das freut mich. Er ist heute in Österreich ein aktives Gemeindeglied in der Gemeindeleitung tätig. Ist wunderbar, dass er sich entschieden hat dafür. Aber manchmal kann es eben sein, dass wir nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, weil wir unser Leben nicht ganz Gott geweiht haben. Vielleicht denken wir auch, dieser Zustand in der Kraftlosigkeit wäre normal. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass sich halt nichts bewegt, dass ich halt immer wieder die gleichen Sünden mache, dass kaum Menschen zu Jesus finden. Haben uns damit beschäftigt, so in dieser Kraftlosigkeit zu leben. Vielleicht sind wir auch einfach zu beschäftigt mit unserem eigenen Leben. Vielleicht gibt es auch minderwertige Dinge, die uns gefangen nehmen und die uns abhalten davon, diese Fülle des Heiligen Geistes zu erleben. Und ich denke hier an dieses Wort von Ellen White aus dem Lieblingsbuch von ihr, Wirken der Apostel. Sie schreibt dort: Der Ablauf der Zeit hat nichts an der Verheißung Christi, den Heiligen Geist als seinen Stellvertreter zu senden, geändert. Es liegt keineswegs an Einschränkungen seitens Gottes, wenn die Reichtümer seiner Gnade nicht erdwärts zu den Menschen fließen. Wenn die Erfüllung seiner Verheißung nicht so wahrgenommen wird, wie es sein könnte, liegt es daran, dass die Verheißung nicht so geschätzt wird, wie es sein sollte. Wären alle willens dazu, so würden sie auch alle mit dem Geist erfüllt werden. Wo man aber nur wenig über den Mangel an Heiligen Geist nachdenkt, zeigen sich geistliche Dürre, geistliche Finsternis, geistlicher Verfall und geistlicher Tod. Wo immer minderwertige Dinge die Aufmerksamkeit beanspruchen, wird es an der göttlichen Kraft fehlen, die zum Wachstum und Wohlergehen der Gemeinde nötig ist und die alle anderen Segnungen nach sich zieht. Und das, obwohl sie in unermesslicher Fülle angeboten wird, da dies das Mittel ist, durch das wir Kraft empfangen können. Warum hungern und dürsten wir dann nicht nach der Gabe des Geistes? Warum reden wir nicht von ihr, beten wir nicht um sie und predigen wir nicht über sie? Wann habt ihr die letzte Predigt über den Heiligen Geist gehört? Ah, sehr gut, Bruder Haubert war hier. Gut, schön, dann renne ich ja offene Türen bei euch ein. Wunderbar. Es ist immer so dieser Spruch, theoretisch kann ich praktisch alles. Wie oft bleiben wir in der Theorie stecken? Es kommt dann darauf an, das umzusetzen, das aufzugreifen und Stück für Stück in das Leben einzubauen. Und da ist es wichtig, zu schauen, habe ich einen Mangel an Heiligem Geist? Und wenn ja, woran liegt es? Wenn ja, wie kann ich das verändern? Gibt es in meinem Leben, gibt es in deinem Leben minderwertige Dinge, die die Aufmerksamkeit beanspruchen? Vielleicht kennt ihr auch diese Kästen. Früher waren sie etwas kleiner. Mittlerweile gibt es sie auch in Riesenausmaßen. Wenn man sie anschaltet, verschwindet auf magische Weise der Knopf zum Ausmachen. Der Fernseher. Und wir persönlich haben keinen Fernseher zu Hause, schon Jahrzehnte nicht. Ich vermisse auch nichts. Aber wenn ich mal irgendwo unterwegs bin, in einem Hotel oder sonst irgendwo, und ich dann mal so durchzippe durch die Kanäle, sage ich, was für ein Schwachsinn, was für eine Volksverdummung wird da praktiziert. Und wenn ich mir vorstelle, wenn Menschen, wenn vielleicht sogar Christen oder Adventisten, stundenlang sich davon prägen lassen, stundenlang sich das reinziehen, das hat Auswirkungen. Minderwertige Dinge. Oder ich brauche ja gar nicht so weit zu gehen. Ich meine, der Fernseher ist ja eher was für so 40 aufwärts. Heute gibt es ja auch andere Dinge. Internet. Habt ihr schon mal was davon gehört? Ja. Internet. Wo ich immer nur einen Mausklick, von der nächsten nackten Frau entfernt bin. Und der meiste Umsatz im Internet wird durch Pornografie gemacht. Wisst ihr das? Und es gibt im Leben von vielen Männern und auch manchen Frauen, aber meistens von den Männern, ein dunkles Geheimnis. Diese minderwertigen Dinge, mit denen ich mich beschäftige, wo ich das aufnehme. Und der Vorhang geht runter. Der Heilige Geist kann mich nicht nicht erfüllen. Minderwertige Dinge. Vielleicht müssen wir gar nicht so weit gehen. Es gibt ja auch sowas, manche nennen es Fatzebook, Facebook. Das ist ja auch schon wieder out, Facebook. Heute ist es dann Instagram oder WhatsApp oder was es da alles so gibt. Wie viel Zeit kann man damit vertun auf Facebook oder Instagram oder YouTube oder sonst irgendwo, sich Dinge anzuschauen, die einfach nur blöd sind. Und ich vertue meine Zeit damit und gleichzeitig fülle ich meine Gedanken, mein Denken mit diesen Dingen und wundere mich, dass es in meinem Leben geistliche Dürre gibt und geistliche Finsternis. Es wird an der göttlichen Kraft fehlen, die zum Wachstum und Wohlergehen der Gemeinde nötig ist und alle anderen Segnungen nach sich zieht. Versteht ihr, wenn eine Gemeinde, wenn ich selbst nicht in der Kraft des Heiligen Geistes lebe, dann sind damit allen anderen Segnungen Gottes auch die Türen geschlossen. Das sagt sie hier. Alle anderen Segnungen kommen mit der Fülle des Heiligen Geistes in mein eigenes Leben und in das Leben der Gemeinde. Und das, obwohl sie in unermesslicher Fülle angeboten wird. Also es liegt nicht daran, dass Gott sagt, nein, meinen Heiligen Geist gebe ich euch nicht. Ja, wo kommen wir denn da hin? Sondern es liegt an uns. Es liegt an mir, ob ich mit dem Heiligen Geist erfüllt bin oder nicht. Die Verheißung ist da, das Angebot Gottes ist da. Ich brauche es nur in Anspruch zu nehmen. Die Frage ist, wie mache ich das? Wie geht es? Wie funktioniert das in Anführungsstrichen? Schauen wir uns an. Einige Schritte, um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Johannes 7, Vers 38 und 39. Johannes 7, Vers 8 und 9, ich lese Vers 37 noch mit. Aber am letzten Tag, dem Großen des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also ich muss dieses Bedürfnis verspüren, sagt Jesus. Wenn du Durst hast, dann komme zu mir. Habe ich diesen Durst? Verspüre ich diesen Durst? Wenn man älter wird, das ist jetzt was Medizinisches, wenn man älter wird, dann wird dieses Durstgefühl immer weniger. Und alte Leute, vielleicht so ab 70 aufwärts, die trinken viel zu wenig, weil sie dieses Durstgefühl nicht mehr haben. Sie merken es gar nicht. Was mache ich, wenn ich dieses Durstgefühl nach dem Heiligen Geist, dieses Bedürfnis nicht verspüre? Dann darf ich zu Jesus kommen und sagen, bitte hilf mir. Ich merke, dass mir da etwas fehlt, aber in Wirklichkeit habe ich gar nicht so das Bedürfnis danach. Ich spüre diesen Durst nicht, bitte schenk mir diesen Durst. Das ist der erste Schritt, das Bedürfnis verspüren. Durstig sein nach dem Heiligen Geist. Und dann sagt Jesus, wer an mich glaubt, das heißt, es geht nicht ohne Jesus, klar. Wer an mich glaubt, Wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt auch, und das ist, schauen wir uns in den nächsten Schritt an, dass ich ganz ernst mache mit Jesus. Dass ich nichts zurückhalte. Jesus steht im Mittelpunkt, er ist im Zentrum. Apostelgeschichte 2, 38, den Text haben wir vorhin schon in einem anderen Zusammenhang gelesen, wo Petrus seinen Zuhörern sagt, nachdem sie fragen, was sollen wir denn jetzt tun? Es trifft sie, sie merken, sie brauchen Veränderung in ihrem Leben und dann kommen sie zu den Jüngern und sagen, was sollen wir denn jetzt tun? Und dann sagt der Petrus ihnen, Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße, das heißt, kehrt um und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, umkehren zu Jesus, Sündenbekenntnis und die Taufe. Die Taufe, die ausdrückt, ich gebe mein ganzes Leben Jesus. Ich gehe diesen Bund mit ihm ein. Ich gehöre ganz ihm, ohne Vorbehalte, ohne Hintertürchen. Ganz und gar mit allem, was ich bin und habe, mit Haut und Haaren, verschreibe ich mein Leben ihm in der Taufe. Und sage ihm, Herr, mach mit mir, was du willst. Du bist der Herr in meinem Leben. Du gibst die Richtung vor, nicht mehr ich. Und Lukas 11, Vers 13. Lukas 11, Vers 13. Dort sagt Jesus, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Darum bitten. Hört sich ziemlich einfach an, oder? Es ist auch einfach. Versteht, es ist nichts Kompliziertes. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist nicht etwas, wo man erst zwei Doktortitel haben muss, um sie zu verstehen. Sondern es ist einfach. Jesus sagt, ihr gebt euren Kindern schon gute Gaben. Eigentlich müsste man das anders erwarten, denn ihr seid böse, aber ihr möchtet nur das Beste für eure Kinder. Und genauso ist der himmlische Vater. Er steht zu seiner Verheißung. Er steht zu seinem Wort. Wenn du die Bedingungen erfüllt hast, wenn du umgekehrt bist, wenn du deine Sünden bekannt hast, wenn du dich hast taufen lassen, wenn du dein Leben ihm ganz geweiht hast, dann darfst du ihn auch darum bitten. Und das täglich, wie wir das vorhin gesehen haben. Täglich darum bitten, um die Fülle des Heiligen Geistes, dass er in meinem Herzen wohnt. Dass ich zu ihm komme, als sein Kind. Und dass er seine Verheißung auch in meinem Leben wahrmacht. Wenn ich dann den Gedanken habe, ja, aber vielleicht macht das ja nicht wahr, weil da gibt es noch das und das in meinem Leben. Dann gibt es irgendetwas, was ich Gott noch nicht ganz hingegeben habe. Dann gibt es einen Punkt in meinem Leben, den ich in Ordnung bringen soll. Natürlich auch durch den Heiligen Geist. Auf jeden Fall. Ich kann es nicht aus eigener Kraft. Galater 3, Vers 14. Wenn ich jetzt Gott darum bitte, dass er mich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann soll ich auch daran glauben. Johannes 3, 14, da heißt es, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Durch den Glauben. Das heißt, dass ich das in Anspruch nehme. Und Glauben, so sagt es Leroy Edwin Froom in seinem Buch, Glauben beinhaltet die feste Überzeugung, dass Gottes Wort wahr ist und seine Verheißungen gewiss sind. Dass ich mich 100% darauf verlassen kann. Steht Gott heute noch zu seinen Verheißungen? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Apostelgeschichte 1, 14. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Jüngern. Hier sind wir so mittendrin in der Vorbereitungszeit der ersten Gemeinde auf den Empfang des Heiligen Geistes. Sie waren dort zusammen, sie haben miteinander gebetet, sie haben diese Verheißung in Anspruch genommen, sie haben beständig darum gebetet, sie waren einmütig im Gebet und sie haben gewartet, bis der Heilige Geist gekommen ist. Warum haben sie nicht gleich angefangen zu verkündigen? Ich meine, sie hätten doch auch, das Wort von Jesus war so dringlich, geht in die ganze Welt, Matthäus 28, macht zu Jüngern alle Völker. Und Matthäus 24, Vers 14, und dies Evangelium vom Reich wird gepredigt werden in der ganzen Welt und dann wird das Ende kommen. Also jetzt, lasst uns es tun. So stelle ich mir das vor bei den Jüngern. Lasst uns das tun, lasst uns aktiv werden, lasst uns losstarten, das Evangelium verkündigen. Anstattdessen verschwenden sie in Anführungsstrichen ihre Zeit mit Beten. Sie wussten ganz genau, ohne die Kraft des Heiligen Geistes haben sie keine Kraft. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes haben sie keinen Mut, keine Hoffnung. Dann sind alle ihre Bemühungen völlig bedeutungslos. Die Jünger konnten nicht über den Heiligen Geist verfügen. Also sie konnten ihn nicht herunterbeten, aber sie konnten alle Hindernisse aus dem Weg räumen und sich Gott ganz weihen. Noch ein Zitat von Ellen White. Man beachte, dass der Heilige Geist erst ausgegossen wurde, nachdem die Jünger vollkommen einig geworden waren und nicht länger nach dem höchsten Platz strebten. Alle waren einmütig, alle Meinungsverschiedenheiten waren beseitigt. Das bewies auch das von ihnen abgelegte Zeugnis, nachdem der Geist gegeben worden war. Die Menge aber der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Christus, der starb, damit Sünder leben möchten, beseelte durch seinen Geist die ganze Versammlung der Gläubigen. Die Jünger baten nicht um Segen für sich, die Bürde für Seelen lastete auf ihnen. Sie wussten, ohne die Fülle des Heiligen Geistes können wir diesen Auftrag nicht tun. Ohne die Fülle des Heiligen Geistes werden viele Menschen verloren gehen, die eigentlich durch mich gerettet werden sollten. Das Evangelium sollte bis an die Enden der Erde getragen werden und sie erhoben Anspruch auf die Ausrüstung mit der Kraft, die Jesus ihnen verheißen hatte. Da wurde der Heilige Geist ausgegossen und Tausende bekehrten sich an einem Tage zu Christus. So kann es auch jetzt sein. Christen sollten alle Zwietracht beseitigen und sich zur Errettung der Verlorenen Gott weihen. Im Glauben müssen sie um den verheißenen Segen bitten, dann wird er ihnen gegeben. Die Ausgießung des Geistes in den Tagen der Apostel war der Frühregen, herrlich waren seine Folgen, noch reichlicher wird der Spätregen fallen. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, das zwischen dir und jemand anderem steht? Kann es sein, dass das ein Hinderungsgrund ist, dass Gottes Verheißung in deinem Leben nicht wahr wird? Vielleicht auch in der Gemeinde? Aber sie sagt, es kann so sein. Es kann auch heute so sein. Tausende bekehren sich. Warum? Weil ich nicht aus meiner eigenen Kraft mir Zeugnis gebe, sondern weil der Heilige Geist wirkt. Wir sollten alle Zwietracht beseitigen und uns zur Rettung der Verlorenen Gott weihen. Das ist diese Botschaft, die Botschaft an diesem Wochenende für unsere Gemeinde hier in Bamberg, für die Vorbereitung der Evangelisation im Herbst. Zwietracht beseitigen. Uns wieder auf das konzentrieren, was wirklich unsere Aufgabe ist. Menschen zu retten und den verheißenen Segen in Anspruch nehmen. Und noch ein Wort. Unser himmlischer Vater gibt denen, die ihn darum bitten, den Heiligen Geist bereitwilliger als Eltern ihren Kindern Gutes geben. Aber es ist unsere Aufgabe, durch Demut, Bekenntnis, Reue und ernsthaftes Gebet die Voraussetzungen zu schaffen, die es Gott möglich machen, uns seinen Segen zu geben. Eine Erneuerung kann nur als Gebetserhörung stattfinden. Der Geist Gottes kann nicht kommen, wenn ihm nicht der Weg bereitet wird. Und mit diesen Gedanken möchte ich diese Predigt heute abschließen. Ich habe noch ein paar Folien, aber meine Stimme sagt mir langsam, ich soll aufhören. Ich möchte aber noch diesen Gedanken hier mit reinbringen. Von Randy Maxwell. Bevor ich Gottes Angesicht wegen der Erweckung vieler Menschen suche, muss ich ihn um die Erweckung eines Einzelnen bitten. Meiner Person. Also es geht nicht darum, dass wir beten, Herr, bitte erwecke doch Bruder X endlich. Lass ihn endlich klar werden, was er falsch macht in seinem Leben. Bitte kümmere dich um Schwester Y, weil sie ist so lau geworden und sie braucht Erweckung. Nein, es geht um mich. Herr, verändere mich, erwecke mich, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Lass mich ein authentischer Nachfolger von dir sein. Bin ich bereit, die notwendigen Anpassungen in meinem Leben vorzunehmen, wenn Gott mich anspricht? Das ist die entscheidende Frage. Bin ich bereit, Entscheidungen zu treffen, zu sagen, Herr, ich will mich heute dir wieder neu weihen. Ich möchte nicht mehr in dieser Kraftlosigkeit leben. Ich möchte wirklich in der Fülle des Heiligen Geistes leben. Ich möchte in einer engeren Verbindung mit dir sein. Ich entscheide mich heute, deine Verheißung für mich in Anspruch zu nehmen. Dann wirst du auch in diesem Bild hier in dieser Vision sichtbar werden. Und ich finde es sehr schön, was ihr hier schreibt, Ellen White. An dieser Stelle möchte ich euch mitteilen, wie beeindruckt ich von einigen Szenen war, die des Nachts an meinem inneren Auge vorübergezogen sind. Ich sah, dass an vielen Orten eine Welle der Erneuerung durch unsere Gemeinden ging. Viele Geschwister hatten den Ruf Gottes ganz neu gehört und antworteten darauf, indem sie aufstanden und sich gemeinsam mit anderen Gott zur Verfügung stellten. Geschwister, Gott spricht zu uns. Sollten wir nicht seinem Ruf folgen? Ich denke, wir sollten wie Menschen handeln, die auf ihren Herrn warten. Die Zeit ist reif, die Lampen neu zu entzünden und das Licht weiterzutragen. Lasst uns nicht untätig abwarten, sondern handeln. Und ich habe konkrete Vorschläge. Ich weiß, gestern erfahren, es gibt zwei Gebetskreise in Bamberg. Aber ich möchte jedes Gemeindeglied in Bamberg aufrufen, nimm dir Zeit, mit anderen aus deiner Gemeinde zu beten. Gründe einen Gebetskreis mit zwei oder drei Geschwistern aus deiner Gemeinde. Trefft euch mindestens einmal in der Woche zu Hause oder am Telefon und betet konkret für die Ausgießung des Heiligen Geistes in eurem Leben und im Leben eurer Gemeinde. Für die Errettung von 10 Personen. Schreibt diese Personen auf, namentlich, und betet jeden Tag, jede Woche für sie. Und für die Evangelisation im September 2016. Dass Gott Menschen jetzt schon berührt, anspricht, sie vorbereitet für die Botschaft, die sie in dieser Woche dann hören werden. Verpflichtet euch gegenseitig, zusätzlich jeden Tag zu einer festen Uhrzeit für diese Anliegen ernstlich zu beten. Versteht ihr? Es ist ein Unterschied, ob ich bete, Herr, bitte rette alle Menschen auf dieser Welt. Oder ob ich konkret werde und sage, Herr, den und den und den und den. Macht so eine Liste. Tut euch zusammen, betet, ergreift den Arm Gottes. Und erleben wir die Wunder, die Gott vorbereitet hat. Wenn eine Gemeinde aufsteht und aktiv wird und sagt, wir wollen den Weg Gottes gehen. Wir wollen so arbeiten, wie Gott es vorgesehen hat. Und das Gebet ist die Basis, die Grundlage für diese Arbeit. Lade euch ein, das heute konkret werden zu lassen. Menschen anzusprechen, Geschwister anzusprechen, zu sagen, du, lass uns zusammentun, zu zweit, zu dritt. Nicht nur heute, sondern lass uns treffen, einmal in der Woche, miteinander beten. Das muss keine lange Gebetszeit sein, versteht ihr? Es muss auch nicht erst eine Stunde Andacht vorher sein oder eine Wortbetrachtung oder sonst irgendetwas. Zusammenkommen, kurz eine Verheißung lesen, gemeinsam beten, die Namen vortragen, Gott im Gebet mit Gott ringen und dann kann man wieder auseinandergehen. Und das einmal in der Woche und gleichzeitig jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit diese Anliegen vor Gott bringen. Gott wirkt, wenn wir beten. Eine betende Gemeinde ist eine wachsende Gemeinde. Und in diesem Sinne möchte ich diese Gedanken für heute hier abschließen. Und tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Ich darf euch jetzt noch einladen, dass wir zu einem Gebet aufstehen. Vater im Himmel, vielen Dank, Herr, dass wir dich so nennen dürfen, dass du unser liebevoller Vater bist. Herr, du hast alle Vorkehrungen getroffen, dass dein Werk hier auf dieser Erde zu einem erfolgreichen Abschluss finden kann. Du stellst alle Ressourcen des Himmels zur Verfügung, damit Menschen gerettet werden können. Herr, und ich bitte dich um Vergebung für mich und für uns alle, wo wir aus welchen Gründen auch immer in einer Kraftlosigkeit gelebt haben, wo wir dich verunehrt haben, dadurch, dass wir einfach so vor uns hingelebt haben und es dir nicht erlaubt haben, in uns zu leben durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir bitten dich, hilf uns, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Hilf uns, unser Leben dir ganz zu weihen. Hilf uns, dass wir neu einen Blick für das bekommen, was du bewirken möchtest. Dass wir uns nicht mit kleinen Portionen zufrieden geben, sondern mit der Fülle, die du ausgießen möchtest. Herr, hab Dank, dass du zu uns sprichst und dass wir wissen dürfen, dass du gerne gibst. Und wir möchten uns dir neu weihen und neu dir zur Verfügung stellen. Hab Dank dafür. Amen.